Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt einen schönen guten Tag. Am Wochenende wurde die 16. Istanbul-Biennale eröffnet. In politisch schwierigen Zeiten schauen wir, welche Themen auf der Kunstschau eine wichtige Rolle spielen. Was für das Schauspiel Zürich in der kommenden Saison unter neuer Leitung wichtig wird, das ist auch ein Thema dieser Sendung. Dann gibt es überraschende Neuigkeiten von den Salzburger Osterfestspielen. Und außerdem hören Sie ein Gespräch über einen Denkmalstreit um den Dichter Gabriele D'Annunzio und faschistische Vergangenheitsbewältigung in Italien. Im Hier und Jetzt befindet sich die gerade eröffnete Istanbul-Biennale, denn sie greift ein Thema auf, das wie kaum ein anderes für die globale Gesellschaft steht: Umweltverschmutzung.
Die Nachricht ist, dass wir einen nachhaltigen Weg zum Leben einschlagen müssen. Dabei kann die Kunst zum ökologischen Denken beitragen. Kunst kann helfen, darüber nachzudenken, wie wir in der Welt leben wollen, die uns anvertraut wurde, auch wie wir sie verändern.
So Nicolas Bourriaud, Mitbegründer des Palais de Tokyo in Paris, der die 16. Biennale in Istanbul kuratiert hat und ihr mit Anspielung auf die wachsenden Plastikmassen in den Meeren den Titel »Der siebte Kontinent« gegeben hat. Unser Kunstkritiker Ingo Arendt kehrt frisch zurück aus Istanbul. So ein politisches Thema, das ja zurzeit auch sehr emotional diskutiert wird, Herr Arendt, taugt das als Vorgabe für eine Biennale?
Frau Reinhardt, das taugt auf jeden Fall schon für eine Vorgabe für eine Biennale, weil in den Künsten ja selber im Moment sehr, sehr stark über die ökologische, die Zukunft des Planeten diskutiert wird, genauso wie in der Ökologiebewegung. Und dann hatte man für die 16. Istanbul-Biennale eben mit Nicolas Bourriaud, den wir gerade gehört haben, einen der interessantesten Figuren der Kunstwelt eigentlich als Kurator berufen. Und man konnte eigentlich sehr gespannt sein, was das ergibt in einem Land, das ja auch nicht unbedingt bekannt ist für seine tolle Umweltpolitik und einige Großprojekte vor sich hat, die eigentlich als ökologische Katastrophen bezeichnet werden. Und insofern war die Spannung hoch, was hier wirklich geboten werde und ob die Kunst wirklich dazu beitragen kann, wie es Bourriaud gerade gesagt hat, dieses Denken zu befördern. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von dieser Biennale, weil sie eigentlich doch mittelmäßig geblieben ist, um das Ergebnis vorwegzugeben. Es gibt schon einige gute Werke. Nehmen wir beispielsweise den Fotograf und Filmemacher Armin Linke, der seine filmische Langzeitrecherche Prospecting Ocean hier in Istanbul dokumentiert hat, vorgeführt hat, indem er die industrielle Ausbeutung der Weltmeere dokumentiert und auch den Widerstand ökologischer Aktivistinnengruppen im Südpazifik, also genau da, wo dieser berühmte siebte Kontinent schwimmt. Und im schönen Kontrast hat er diese, wenn man so will, dystopische Arbeit in einem der alten Holzhäuser auf der Insel Büyük Ada gezeigt, eine der berühmten Prinzeninseln im Marmara-Meer vor Istanbul, das autofreie Sommerrefugium der Istanbuler. Das ist jetzt eine dokumentarische Arbeit gewesen. Man kann auch eine poetische Arbeit wie die der britischen Künstlerin Monster Chetwynd nehmen. Die hat auf eine der Terrassen eines dieser verfallenen Holzhäuser auf dieser Insel eine Arbeit gestellt, die sie Hybrid Creatures genannt hat, hybride Lebewesen, eine riesige Monsterfigur, halb Mensch, halb Tier, die so ein bisschen als Sinnbild der posthumanen Zukunft gedeutet werden konnte. Aber das waren doch sehr wenige Arbeiten.
Um Sie kurz zu unterbrechen, gute Vorgaben oder eine gute Vorgabe thematisch, vielleicht nicht so viel gute Kunst. Ich würde ganz gerne nochmal auf die Türkei als Land für so eine Ausstellung zu sprechen kommen, denn das darf man ja nach den Verhaftungen und Drangsanierungen in den letzten Jahren sagen, für Künstler und Intellektuelle ist die Türkei ein schwieriger Ort. Istanbul wird allerdings seit Ende Juni von Bürgermeister Ekrem İmamoğlu regiert, ein Oppositionspolitiker. Gibt es also mehr Raum für kritische Kunst?
Es gibt auf jeden Fall mehr Raum für kritische Kunst und seit dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei im Sommer 2016 hat die Kunst, obwohl sie unter einem Rollback des Präsidenten Erdogan zu leiden hatte, doch nie aufgegeben. Alle die vorhandenen Institutionen haben eben einfach weitergemacht und sich nicht entmutigen lassen und sind jetzt sozusagen mit dem Sieg des Oppositionskandidaten belohnt worden. Die Stimmung hat sich doch eher drastisch gedreht seit meinem letzten Besuch. Und ich bin erstaunt gewesen, als ich vor anderthalb Wochen in die Türkei kam, wie viele neue Kunsträume alleine in Istanbul eröffnet haben. Das würde man ja auch nicht denken, einem Land, was sozusagen auf dem Abgrund zur Diktatur steht. Außerdem haben in dieser Istanbuler Kunstwoche neben der Kunstbiennale und der Kunstmesse, die dort auch stattgefunden hat, zeitgleich zwei neue Kunstmuseen eröffnet von zwei liberalen Industriellen, die eigentlich nicht besonders AKP-freundlich sind. Einmal das Arta-Kunstmuseum der Familie Koç, einer der reichsten industriellen Familien in der Türkei. Und der Architekt und Bauunternehmer Erol Tabanca hat in der anatolischen Provinzmetropole Eskişehir hier ebenfalls ein riesiges neues Kunstmuseum gebaut von dem japanischen Architekten Kengo Kuma. Und insofern kann man sagen, dass die Kunst ist eigentlich am Bosporus so geballt und offensiv wie seit langem nicht mehr aufgetreten. Und insofern kann man sagen, dass die türkische Kunstwelt fast so ein bisschen zur liberalen Offensive gegen das autoritäre Regime geblasen hat.
Ingo Arendt über die 16. Istanbul-Biennale. Vielen Dank. Die Kunst ist in den letzten 10, 15 Jahren politischer geworden und auch am Theater werden zunehmend politisch aktuelle Themen verhandelt. Zu den Wortführern dieses Theaters gehört der Regisseur Nikolaus Stehmann unter anderem, der jetzt die Nachfolge von Barbara Frey am Zürcher Schauspiel angetreten hat, zusammen mit Benjamin von Blomberg. Frey hat das Haus 10 Jahre lang ohne große Experimente geführt, wie nun das Zürcher Publikum, das manche vielleicht als konservativ bezeichnen würden, auf das neue und thematisch anders aufgestellte Gespann reagiert hat, das weiß Christian Gampert.
Der auch politisch wilde Nikolaus Stehmann, Intendant im reputierlichen Zürich, kann das gut gehen? Auch wenn er den netten Benjamin von Blomberg als dramaturgischen Co-Piloten dabei hat? Die Befürchtungen waren groß, vor allem bei der reichen Züriberg-Klientel, die ihre heilige Pfauenbühne in Gefahr sah. Und in der Tat hat das Intendantenduo erstmal das Foyer dieses Hauses von Plüsch und schweren Teppichen befreit. Jetzt sieht es dort aus wie in einem kühlen Szenetreffpunkt. Nikolaus Stehmann zeigte dort zur Eröffnung seine Faustinszenierung von 2011, in der die Figuren sich gegenseitig bespiegeln und alle Rollen übernehmen. Stehmann selber tritt als ironischer Moderator einer ausufernden Walpurgisnacht auf, der die Erfindung des Papiergelds als entscheidend auch für die Entwicklung der Bankenstadt Zürich ausmacht. Jetzt könnte man sagen, so eine alte Inszenierung. Aber sie ist in ihrer Art, den Faust programmatisch von heute aus zu befragen, mehr als up-to-date und in Zürich eher unbekannt. Das gesamte Eröffnungsfestival zeigte ältere Arbeiten jener Regisseure, die sich jetzt für 3 Jahre an Zürich gebunden haben. Von einer solistischen Depressionsübung von Jana Ross mit Franz Xaver Krötzens Wunschkonzert in der völlig leeren Schiffbauhalle bis zu dem von Leonie Böhm für die alternative Szene ganz karg eingerichteten, geschlechtertechnisch augenöffnenden Rummelplatzstück Kasimir und Caroline, gespielt nur mit Männern. Vieles an diesen Aufführungen hat etwas Improvisierendes, Veränderbares. Den Intendanten geht es durchaus um diese Offenheit und vor allem um eine Entschleunigung des Theaterbetriebs.
Wir wollten eben nicht mit dem beginnen, was klassischerweise Theater machen. Möglichst aus allen Rohren schießen, möglichst viel neu, möglichst viel Ungesehenes, damit gleich so eine Art von Riesenwiderhall passiert. Dadurch unglaublich viel Druck auf dem Kessel, weil auf allen Ebenen produziert wird und gewollt wird, dass es unbedingt großartig wird, sondern ganz im Gegenteil, die Geste sollte sein, wir versuchen hier möglichst entspannt anzukommen mit Arbeiten, die wir bereits gemacht haben, die uns besonders wichtig sind.
Sagt Benjamin von Blomberg. Wenn man genau hinhört, steckt darin eine Fundamentalkritik am etablierten Theater, in dem sich alle Regisseure und Schauspieler ständig auf den Markt werfen müssen, immer unterwegs und nirgends zu Hause sind. Blomberg konstatiert eine Überhitzung des Betriebs. Hier in Zürich wolle man nun in Ruhe ansässig werden und sich Zeit nehmen, mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen, auf der Bühne und im Foyer. Bei 8 Stunden Spieldauer, Faust 1 und 2, lässt sich das kaum vermeiden. Und es macht einfach Spaß, einem Schauspieler wie Sebastian Rudolph bei der Arbeit zuzusehen, der einem immer das Gefühl gibt, das ist einer von uns, der kann was, aber er bildet sich nichts darauf ein. Der Performance-Charakter, den dieser Faust auch hat, findet sich in sehr vielen Arbeiten des Eröffnungsfestivals. Sie suchen den direkten Kontakt zum Publikum.
Und ich würde denken, dass da alle Arbeiten etwas vereint, dass diese Geste nach einer Co-Autorinnenschaft durch das Publikum, die möglichst neugierig und offen schauen und dann im Kopf und in der Fantasie und im Herzen weiter fabulieren, dass das all diese Arbeiten suchen.
Und die Intendanten steigen aus dem Büro herab. Nicolas Stehmann stellt sich nachts als Pianist und Sänger auf die Bühne im alten Schiffbau und improvisiert Texte, die ihm das Publikum auf Zettel schreibt. Da wird dann zwar auch Skurriles wie der Wunsch nach genderneutralen Klos verhandelt, aber insgesamt macht das rund erneuerte Zürcher Theater einen ziemlich frischen Eindruck.
Christian Gampert über den Einstieg des neuen Duos Nicolas Stehmann und Benjamin von Blomberg in Zürich. 2 neue Intendanten geben ihren Einstand, 2 andere liegen schon vor ihrer Zusammenarbeit im Streit. Schon länger brodelt es bei den Salzburger Osterfestspielen zwischen dem künstlerischen Leiter des Festivals, Dirigent Christian Thielemann, seit 2013 dabei, und dem designierten Intendanten Nikolaus Bachler, der zurzeit noch die Bayerische Staatsoper leitet. Heute gab der Aufsichtsrat der Osterfestspiele bekannt, dass Christian Thielemann und seine Dresdner Staatskapelle nach 2022 nicht mehr dabei sein werden. Frage an unseren Opernexperten Jörn Florian Fuchs: Was weiß man denn bislang über die Hintergründe der Nichtverlängerung von Thielemanns Vertrag?
Naja, es war eigentlich klar, dass eine Entscheidung für einen und gegen den anderen fallen musste. Das liegt einfach daran, dass beide, sowohl Nicolaus Bachler wie Christian Thielemann, in ihren Verträgen weitreichende Kompetenzen haben, aber offensichtlich auch Widersprüchlichkeiten, nämlich wie weit diese Kompetenzen tatsächlich reichen. Also der bis jetzt noch amtierende Intendant Rosicka, er hat eng mit Thielemann zusammengearbeitet und ihm da auch eher sozusagen einen Teppich ausgebreitet. Und Nicolaus Bachler hat nun doch sehr eigene Entscheidung gefällt, was er gerne auch an Stücken an der Salzach hätte. Und da hat Thielemann schon interveniert und gesagt, das geht mit ihm gar nicht. Und das war klar, dass es also mit den beiden dauerhaft nicht funktionieren kann. Und heute kommt es nun zu diesem Knall, wobei man sagen muss, Christian Thielemann als Chef hat er ja immer ein unrühmliches Ende gefunden in seinen bisherigen Positionen. Wobei in diesem Fall, ja, ist die Schuldfrage vielleicht gar nicht so richtig zu klären. Es ist jetzt einfach so.
Nun kommt Nikolaus Bachler schon im Juli 2020 als kaufmännischer Geschäftsführer der Osterfestspiele nach Salzburg. 2 Jahre lang müssen die beiden also noch irgendwie zusammenarbeiten. Wie soll das funktionieren?
Ich glaube, dass das relativ gut funktionieren wird, aus dem einfachen Grund, weil die Vorplanungen abgeschlossen sind weitestgehend. Es kommt ja 2021 Turandot und 2022 dann Lohengrin.
Das ist ja das,
und diesen Lohengrin, den wollte Thielemann Bachler eigentlich nicht haben, ja, an der Salzach. Aber das findet nun statt und das geht eher darum, glaube ich, zu verwalten, was das betrifft. Und vor allen Dingen dadurch, dass Bachler dann ab 23 wirklich ganz neu durchstarten kann, hat er natürlich entsprechende Planungsmöglichkeiten und wird sich völlig darauf konzentrieren.
Warum haben sich die Festspiele denn überhaupt dazu entschlossen, mit jährlich wechselnden Orchestern zu arbeiten, so wie es ab 2022 dann eben sein soll? Zumal Herbert von Karajan das Festival 1967 ja mit den Berliner Philharmonikern als festem Orchester gegründet hat, also mit einer ganz anderen Idee.
Also das ist das, was Bachler ja jetzt sagt, die verschiedenen Orchester zu nehmen. Das wird vielleicht auch am Anfang so sein. Meine Prognose ist schon, dass es ihm letztlich darum geht, Kirill Petrenko mit den Berliner Philharmonikern, die in Baden-Baden momentan zu Ostern auftreten, an die Salzach zu holen und sie dort zu verpflichten, um eben diese Möglichkeit zu haben, Petrenko als Operndirigent auch wieder zu erleben. Und diese enge Beziehung, die die beiden haben, soll da, vermute ich, schon fortgesetzt werden. Ich denke aber, dass man das im Moment nicht so kommuniziert und vielleicht auch für die ersten 1-2 Jahre von Bachlers Amtszeit gar nicht planen kann, aufgrund der Verträge, die es eben auch in Baden-Baden gibt mit den Berlinern. Die Grundfrage ist natürlich, wenn man wirklich diese wechselnden Orchester nimmt und wenn man dann noch Ballett und Jazz mit hinzufügt, was Bachler haben möchte, ist die Frage, wie es mit dem Festival weitergeht. Es ist im Moment, was die Kartenpreise betrifft, das teuerste weltweit. Sie müssen relativ viel bezahlen als Förderbeitrag, um dann die Karten kaufen zu können, die auch nochmal bei der Oper so an die 500-Euro-Grenze etwa kommen. Also Sie sind schnell zu zweit etliche 1.000 Euro los für ein verlängertes Wochenende. Und wenn ein paar Leute abspringen, was schon unter der Zeit von Simon Rattle so war, und die Auslastung mal um 5% sinkt, kommt dieses Festival in eine Schieflage. Also ich denke, das wird sehr, sehr spannend, wie das weitergeht. Wobei Bachler mir mal in einem Gespräch sagte, er meint, dass er jedes Opernhaus und jedes Festival der Welt gut und prima führen kann. Und da kann er jetzt mal beweisen, dass das tatsächlich so ist.
Bei den Salzburger Osterfestspielen ist der Streit zwischen Christian Thielemann und Nikolaus Bachler eskaliert. Jörn-Florian Fuchs berichtete. Politisches Theater fand in Italien zuletzt auf dafür nicht vorgesehenen Bühnen statt. Ex-Vizepremier Matteo Salvini inszenierte sich jedenfalls bei jeder Gelegenheit. Seine Nähe zu faschistischer Rhetorik und Symbolik hat nicht nur provoziert, sondern auch gezeigt, dass die Vergangenheitsbewältigung in Italien eine schwierige Sache ist. Das zeigt auch der Umgang mit dem Dichter Gabriele D'Annunzio, dessen Werke in Italien nach wie vor zur Schullektüre gehören, der aber auch als Vordenker der Faschisten um Mussolini gilt. 1919 besetzte D'Annunzio die Hafenstadt Fiume, heute Rijeka, als politisches Versuchslabor. Fiume sollte die Keimzelle einer neuen Gesellschaftsordnung werden. Nach 16 Monaten beendete die italienische Regierung das Experiment, das für Mussolini und die Faschisten aber ein wichtiger Bezugspunkt blieb. In Triest, von Rijeka aus gesehen auf der anderen Seite der Halbinsel Istrien, wurde letzte Woche am 100. Jahrestag der Besetzung ein Denkmal von Gabriele D'Annunzio enthüllt. Faschistische Schwarzhemden waren auch vor Ort. Kroatien protestierte mit einem offiziellen Schreiben. Ich habe den Osteuropa-Historiker Oliver Schmidt heute gefragt, warum die Kroaten so verärgert sind.
Das hat damit zu tun, dass die kroatisch-italienische Beziehungsgeschichte sehr stark belastet ist, insbesondere durch die italienische Besatzung in Kroatien, vor allem in Dalmatien 1941 bis 1943. Diese Verbrechen der italienischen Besatzungsmacht sind in Italien eigentlich kaum bewusst und kaum aufgearbeitet worden. Und D'Annunzio steht nun einmal für den italienischen Irredentismus, also die italienischen Ansprüche auf die Ostküste der Adria. Und das hat sich eben materialisiert in der kurzzeitigen Besetzung von Rijeka oder italienisch Fiume. Also da steckt sehr viel Geschichte dahinter.
Jetzt muss man vielleicht noch mal dazu sagen, dass Dalmatien, Istrien und auch die Stadt Triest während des Ersten Weltkrieges schon 1915 in einem Vertrag eigentlich Italien zugesichert wurden. Als der Krieg dann vorbei war, hat die Entente Italien dieses Land nicht gegeben. D'Annunzio hat von der Vittoria Mutilata gesprochen. Das ist ein Begriff, der auf sehr fruchtbaren Boden gestoßen ist, also der verstümmelte Sieg. Spielte das auch eine Rolle bei der großen Begeisterung für D'Annunzio und vielleicht auch bei der Anerkennung, die bis heute anhält?
Ja, es war so, dass die Entente-Mächte tatsächlich Italien sehr weitgehende Versprechungen gemacht haben. Nur wurde Italien 1917 beinahe besiegt von den Mittelmächten, während auf der anderen Seite ein zweiter Bündnispartner, nämlich Serbien, ebenfalls weitgehende Versprechungen erhielt, wenn auch nicht in Vertragsform. Und Serbien hatte aufgrund seiner militärischen Leistungen ein viel höheres Ansehen als Italien bei den Entente-Mächten. Umstritten war die gesamte Adriaküste und insbesondere das gemischte ethnische Rijeka, Fiume. Und hier hat tatsächlich D'Annunzio dann die Initiative ergriffen, mit einer ganzen Fülle von entwurzelten Frontkämpfern, intellektuellen, gesellschaftlichen Utopisten und ist dann eigentlich an der italienischen offiziellen Außenpolitik vorbei agierend in Rijeka einmarschiert und hat dort eben diese eigenartige Herrschaft dann errichtet, die dann bis Ende 1920 gedauert hat.
D'Annunzio war kein Parteimitglied in der faschistischen Partei. Es gab durchaus auch ein, sagen wir mal, misstrauisches Verhältnis zwischen D'Annunzio und Mussolini. Allerdings muss man sagen, dass D'Annunzio diese zum Beispiel Inszenierung der Massenaufmärsche ja gerade in Fiume vorweggenommen hat im Prinzip. Also wie wichtig ist D'Annunzio auch als faschistisches Vorbild?
Er war einer der wesentlichen Vordenker des italienischen Nationalismus und Vordenker und insbesondere auch Umsetzer, Realisierer einer proto- oder präfaschistischen Praxis in Fiume. Denn dieser gesellschaftliche Aufbruch, der dort praktiziert wurde, war eben geprägt von der Kriegserfahrung, von der Ablehnung der bürgerlichen Gesellschaft, aber auch eben von der Erfahrung der Gewalt. Und auch die Inszenierung von Macht, aber durchaus auch fortschrittliche soziale Elemente entsprachen dann auch dem, was Mussolini, der ja selber Sozialist war ursprünglich, in der Folge dann umgesetzt hat. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt war auch der Bruch des Rechts und der Einsatz von Gewalt, die Verachtung des Völkerrechts, die Verachtung bürgerlicher Normen. Und das war zutiefst faschistisch. Und insofern hat D'Annunzio hier auch dem Faschismus den Weg gebahnt.
Laut italienischen Medien ist ja dieses Denkmal für D'Annunzio in Triest vor allen Dingen eine Idee oder geht zurück auf Berlusconis Forza Italia und Matteo Salvinis Lega. Was bedeutet D'Annunzio für die neue Rechte in Italien?
Es ist so, dass es ja kein Zufall ist, dass es in Triest errichtet worden ist. Der Triest hat ja nach 1945 zahlreiche Flüchtlinge, italienische Flüchtlinge aus Tito-Jugoslawien aufgenommen. Und Salvini hat auch zu Beginn dieses Jahres sich inszeniert in Bassovica, wo der italienischen Opfer gedacht wurde von jugoslawischen Repressalien im Frühjahr 1945. Das heißt, die ganze Zone ist für italienische Neofaschisten und italienische Nationalisten symbolisch außerordentlich aufgeladen. Und es geht auch darum, sich dort zu inszenieren, Italien als Volk der Kultur und der kulturellen Überlegenheit. Also hier sind das sehr starke symbolische Nachrichten, die hier ausgesandt werden und die im italienischen Kontext gerade im rechtsnationalen Spektrum sehr gut verstanden werden. Und D'Annunzio steht hier eher als Heroe, der sich für die unterdrückten Italiener in einem slawischen Meer eingesetzt hat.
Der Osteuropa-Historiker Oliver Schmidt zum Denkmalstreit in Triest, wo eine Statue des Dichters und faschistischen Vordenkers Gabriele D'Annunzio aufgestellt wurde. Und in den Kulturmeldungen hat Michael Köhler jetzt die Nominierten für den Deutschen Buchpreis.
Bevor wir auf die gucken, wollen wir uns aber noch rasch dem Nobelpreis der Künste zuwenden. So lautet ein vollmundiges Etikett, nämlich des Kunstpreises Premium Imperiale. Und da ist die Violinistin Ann-Sophie Mutter genannt worden. Sie zählt seit Jahrzehnten zu den weltweit bekanntesten Geigenvirtuosen und sie bekommt diesen Preis. In der Kategorie Malerei ging der Preis an den Südafrikaner William Kentridge, wie die Japan Art Association heute bekannt gab. Die britisch-palästinensische Künstlerin Mona Hatoum trägt den Preis in der Kategorie Skulptur davon. Und die US-Architekten Todd Williams und Billy Zien wurden fürs Bauen ausgezeichnet. Die sechs Finalisten des Deutschen Buchpreises 2019 stehen auch fest. Richtig, die Jury hat folgende Romane ausgewählt. Raphael Edelbauers Roman Das flüssige Land, Miko Sophie Kümel mit ihrem Buch Kintsugi und Tonio Schachinger Nicht wie ihr heißt der Roman. Das sind die drei Neulinge unter den Nominierten. Zu den bekannteren Autoren zählen Norbert Scheuer mit seinem Eifelroman Winterbienen, Sascha Stanisic Herkunft heißt sein autobiografischer Roman und Jackie Tomes Buch heißt Brüder, eine in Leipzig aufgewachsene farbige Autorin über ihre Kindheit in der DDR. Und der Kollege Hubert Winkels vom Büchermarkt charakterisiert das so.
Was da aber sichtbar wird, dann ist schon klar, dass Fragen der Herkunft sehr wichtig ist für fast alle Bücher, sei es, dass eine Niederösterreicherin aus einer normalen Umgebung in ihre Heimat, da wo ihre Eltern begraben werden wollen, zurückkommt, der vollkommen unterhöhlt ist durch Bergwerke und dann historische Nachforschungen bis in den Nationalsozialismus hinein nachgeht und daraus ihren Roman aufbaut oder bei Jackie Tomé zurück in die DDR zu blenden und ab da zu erzählen. Sascha Stanisic geht nach Visegrad, nach Bosnien zurück. Das ist schon sehr ausgeprägt bei vielen Texten, meistens auch verbunden direkt mit Familienbezügen.
Büchermarktredakteur Hubert Winkels zu den Nominierten des Deutschen Buchpreises 2019 war das. Nach dem Buchhandelspreis gibt es nun also auch einen Verlagspreis. Kulturstaatsministerin Monika Grütters will auf der Frankfurter Buchmesse den ersten deutschen Verlagspreis vergeben. Die Nominierten reichen von A wie Alexander Verlag bis Z wie zu Klampen Verlag. Ausgezeichnet werden 66 Verlagshäuser, darunter der Berliner Verbrecher Verlag, der Reclam Verlag, die Frankfurter Verlagsanstalt. Das teilte die Beauftragte für Kultur und Medien bei der Bundeskanzlerin heute mit. Mit dem Deutschen Verlagspreis soll die Arbeit von kleinen und unabhängigen Verlagen gewürdigt werden. Und zum Schluss noch diese Meldung. Die Schriftstellervereinigung PEN
und das Internationale Literaturfestival Berlin. Sie organisieren eine Solidaritätslesung für Demonstranten in Hongkong. Die zentrale Veranstaltung soll am Samstag auf dem Bebelplatz in Berlin stattfinden. Das hat das Zentrum in Darmstadt heute mitgeteilt.
Michael Köhler mit den Kulturmeldungen. Parlamentswahlen in Israel und die drohende Eskalation in der Golfregion. Das sind zwei Themen in den Informationen am Abend mit meiner Kollegin Petra Ensminger nach den Nachrichten. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.